Herzlich willkommen bei Klinisch Relevant, deinem Wissenspartner für das Gesundheitswesen. Dreimal pro Woche, nämlich dienstags, donnerstags und samstags, versorgen wir dich mit unserem Podcast und bringen dir Fachwissen in deine klinische Praxis. Weitere Informationen und Angebote findest du auf unserer Webseite www.klinisch-relevant.de.
Heute mit Lisa Fries zum Thema Sturzprophylaxe.
Viel Spaß beim Zuhören.
Ich sage herzlich willkommen im Klinisch Relevant Podcast, wie immer. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Und ich darf heute wieder begrüßen die Lisa Fries, unsere österreichische Physiotherapie-Kollegin, Botschafterin, wollte ich sagen, Botschafterin. Hi Lisa, schön, dass du wieder dabei bist.
Hallo, freut mich auch, dass ich da sein darf. Dankeschön.
Lisa, du hast dir heute ein super spannendes Thema ausgedacht. Es geht um das Thema Sturzprophylaxe. Wenn ich über meine Tätigkeit so nachdenke, dann gehören Stürze zu den täglichen Geschehnissen, die ich so im Krankenhaus in der Praxis mitbekomme. Das ist so eins der limitierenden Dinge auch, wenn man jetzt so die älteren Menschen sich anschaut. Also das ist ein gravierendes Problem, finde ich. Und ein gravierendes Problem ist auch, dass man nicht so genau weiß, was man dagegen machen kann. Wenn man jetzt über das Thema Gangstörung an sich redet, dann ist es ja eigentlich ein Wunder, dass man nicht mehr fällt im Alter. Ja, also ich meine, alles wird schlechter, das Sehen wird schlechter, das Hören wird schlechter, die Muskulatur ist nicht mehr so stark. Es kommt vermehrt zu Neuropathien, es kommt zu Veränderungen im zentralen Nervensystem. Das heißt, auch da ist es so, dass man Ursachen für Unsicherheit hat. Es kommt zu Schlaganfällen, die dazu führen, dass man vielleicht auch einfach unrund läuft, eine Halbseitensymptomatik hat und so weiter und so weiter. Das heißt, es gibt sehr, sehr viele körperliche Gründe, warum man schlecht geht und warum man stürzen kann. Aber ja, wir wollen uns damit befassen, was man dagegen tun kann von physiotherapeutischer Seite. Lass uns mal vorne anfangen, Lisa. Also was für Gründe für Stürze beobachtest du denn bei deinen Patientinnen und Patienten?
Genau, es ist ein sehr, sehr häufiges Thema. Ich habe da ein paar Zahlen recherchiert, sollte das auch interessant sein. Du hast schon mal kurz angesprochen, auch gerade ältere Menschen sind ja hier betroffen und ab 65, sagt man, stürzen die Menschen einmal im Jahr. Das heißt, es ist ein unheimlich häufiges Geschehen. Und genauso wie du das eben auch schon angefangen hast zu erzählen, es gibt unterschiedliche Gründe. Du hast in erster Linie jetzt intrinsische Gründe genannt, also eben körperliche Gebrechen, die ja, muss man ehrlich sagen, im Alter einfach auch mehr werden. Und es gibt aber auch sehr viele extrinsische Gründe, die man gut beeinflussen kann, sowohl als Physiotherapeutin, genauso aber auch als Ergotherapeutin. Und das wären zum Beispiel Stolperquellen im Haushalt. Vielfach habe ich erlebt, weil du eben nach Gründen gefragt hast, dass die Leute über Teppichkanten fallen oder dass sie mal schnell was machen wollten oder dass sie auch auf unebenem Untergrund gestürzt sind. Das sind so häufige Situationen, wo ich Menschen erlebt habe, die gestürzt sind. Oder auch diese Stürze, sie wollten noch schnell auf die Toilette gehen und dann ist die Hose nicht aufgegangen und dann sind sie dort gestürzt. Und was man ja auch nicht unterschätzen darf, sind Gründe, also auch nächtliche Stürze vor allem im Sinne von fehlender Lichtquelle oder auch Kreislaufschwierigkeiten, medikamentöse Umstellungen, das sind... Ja, da gibt's sehr, sehr viele Gründe. Ungeeignetes Schuhwerk wäre zum Beispiel auch so etwas oder fehlende Haltegriffe. Also das sind auch Dinge, die man gut beeinflussen kann, tatsächlich von außen, gut und einfach. Eben Beleuchtung in der Nacht. Und was man gerade therapeutisch sehr gut tun kann, ist eine Hilfsmittelversorgung. Eine Hilfsmittelversorgung im Sinne von tatsächlich Gehhilfsmittel, aber auch, dass man die Patienten wieder quasi zurückschickt, auch zu den Ärzten. Hilfsmittelversorgung meint ja nicht nur zum Beispiel einen Rollator, sondern das meint auch gute, passende Brillen oder funktionierende Hörgeräte. Und das ist, glaube ich, auch häufig in Krankenhäusern Thema, dass die Menschen nicht ihre Brille mit haben, nicht ihre Hörgeräte mit haben, das auf dem Weg dorthin vielleicht verloren geht. Und da passieren ja auch vielfach Stürze im Krankenhaus.
Das heißt, das Thema hat viele verschiedene Dimensionen und muss interprofessionell, interdisziplinär angegangen werden. Und ich denke, es macht Sinn, sich da strukturiert zu nähern, den Leuten, zu schauen, ja, das ist ein guter Hinweis mit den extrinsischen Faktoren, also die Stolperfallen etc., die man ja, wie du sagst, gut beeinflussen kann, und die intrinsischen Faktoren, die eben mit dem körperlichen Zustand des Patienten, der Patientin zu tun haben. Lass uns nochmal kurz zurück zu den intrinsischen Faktoren, also den körperlichen Ursachen für Stürze. Was würdest du sagen? Ist das, so, wenn du das so bei deinen Patientinnen und Patienten siehst, was sind da so die Hauptgründe für das Stürzen? Ist das die Sarkopenie, über die wir zum Beispiel gesprochen haben, auch schon mal? Oder was würdest du da sagen?
Aus meiner Sicht ist es eine Kombination aus einer Muskelschwäche und aus einer reduzierten Mobilität. Und beides kann man therapeutisch sehr gut erreichen, auch im Alter. Also da gibt es ja, es ist auch nachgewiesen, dass Krafttraining im Alter sehr gut funktioniert. Und gerade für die Sturzvermeidung braucht man ja auch viel Kraft, wenn man selber daran denkt, wenn man stolpert und so einen Ausgleichsschritt macht. Das benötigt einfach auch Kraft, vor allem Schnellkraft. Und das ist trainierbar.
Wann ist denn so der richtige Zeitpunkt, würdest du sagen, um mit deinen Patientinnen und Patienten darüber zu sprechen? Also man sagt ja immer, früh übt sich, aber wann fängst du denn an, mit deinen Klienten darüber zu sprechen, dass du gerne sturzprophylaktische Übungen machen möchtest oder dass es darum geht, zu vermeiden, dass es zu einem Sturz kommt? Was ist deine Antwort dazu?
Mache ich spätestens mit 65 bei jedem Patienten.
Ja.
Es ist, also wozu warten? Man kennt die Zahlen. Es ist unheimlich häufig. Von der WHO gibt's da auch sehr konkrete Zahlen. 684.000 Menschen sterben jährlich an Stürzen. Also warum, worauf soll ich denn warten? Bis er das erste Mal stürzt? Nein, ich will das ja vermeiden. Also.
Du hast vollkommen recht. Weil ich glaube, es gibt ja auch da gute Arbeiten. Wenn es erst einmal zu einem Sturz gekommen ist, dann ist der nächste Sturz sehr, sehr nah. Und der erste Sturz kann ja auch schon fatale Folgen haben. Wirbelkörperfrakturen, Subduralhämatome, intrakranielle Blutung und so weiter und so weiter. Der gute alte Schenkelhalsbruch,
Das alle diese, die einen Sturz in der Geschichte haben, sowieso. Also da führt ja für mich ohnehin kein Weg daran vorbei, dass ich dem Übungen mitgebe, was die ihm helfen können. Eben weil du das mit den Frakturen ansprichst, 172 Millionen Menschen erleiden Behinderungen durch Stürze. Das ist Wahnsinn. Also ich finde, das sind unheimliche Zahlen, und da würde ich doch auch ganz gern einen Appell an die zuhörenden Ärzte aussprechen wollen. Es gibt da sehr einfache Tests. Es gibt zum Beispiel den 5-Times-Chair-Rise-Test, den man in jeder Hausarztpraxis super machen kann. Man lässt die Patienten 5-mal aufstehen und wieder hinsetzen, und wenn sie dafür länger als 11 Sekunden brauchen, sind sie sturzgefährdet. Super einfach, super rasch, und man hat schnell. Und man hat auch einen Wiederbefundsparameter, und die Menschen haben es auch schon trainiert. Also es ist eine Win-Win-Win-Situation.
Mich würde ja sehr interessieren, was man konkret oder was so aus deiner Sicht so ein konkretes Training darstellen würde. Also was kann man physiotherapeutisch konkret machen, um die Sturzgefahr, also die intrinsische Sturzgefahr zu vermindern oder beziehungsweise gar nicht erst aufkommen zu lassen?
Genau. Ich mache viel und gerne Gleichgewichtstraining von verschiedenen Arten von Gleichgewicht tatsächlich, die Menschen sicher ausführen können. Ich schaffe immer eine Umgebung, die für die Menschen sicher ist, dass sie nicht beim Üben natürlich stürzen. Daher gebe ich ihnen immer was zum Anhalten. Sie müssen auch, also es gibt Übungen, die man mit geschlossenen Augen durchführen kann, aber das wissen auch meine Leute, das üben sie nur mit mir. Oder wenn eingeschulte Angehörige direkt daneben stehen. Alleine darf man nicht mit geschlossenen Augen üben. Zumindest verbiete ich das meinen tatsächlich. Das soll eben, also gerade diese nächtlichen Situationen mit ungenügend Licht und so soll das, möchten solche Übungen einfach beüben. Auch Krafttraining. Und auch vom Boden aufstehen. Vom Boden aufzustehen, diese Fähigkeit gibt den Menschen sehr viel Sicherheit. Und gerade wenn schon mal ein Sturz in der Geschichte war und die längere Zeit, und das tun sie häufig, längere Zeit hilflos am Boden liegen, möchten sie das Gefühl haben, wieder aufstehen zu können. Auf dem Weg zum Boden und wieder den Weg zurück brauchen sie schon ganz viel Muskulatur. Wenn wir 15 Mal relativ rasch uns auf den Boden legen und wieder aufstehen, ist das auch für uns anstrengend. Und deswegen wird vom Boden aufstehen, finde ich, ist eine ganz, ganz hervorragende Übung. Weil es einfach auch sehr funktionell ist und weil es genau die Muskeln braucht, die man auch in solchen Situationen braucht. Krafttraining für die untere Extremität in jeglicher Form finde ich dazu sehr, sehr wichtig und effektiv.
Könntest du da mal ein paar Beispiele geben? Also mich würde zum Beispiel interessieren, welche Gleichgewichtsübungen du machst konkret und wie du dann wahrscheinlich ja auch zu Hause bei deinen Klientinnen und Klienten, was du da für Kraftübungen dann zu Hause durchführst?
Also ich habe tatsächlich den Riesenvorteil, dass ich viel zu den Menschen nach Hause fahre, durch das, dass ich Hausbesuche mache und dadurch nehme ich, was da ist. Viele Menschen sind sehr gut ausgerüstet zu Hause. Ich staune immer wieder. Es gibt verschiedene Gleichgewichtsplatten, die man da sehr gut zum Training einbauen kann. Wenn nichts da ist, kann man auch einmal die Menschen tatsächlich auf einem Bein stehen lassen. Oder ich bin dann auch sehr frech und schubse meine Patienten. Man kann sie aber auch einfach auf ein Handtuch stellen, auf ein zusammengelegtes Handtuch, dass die Unterlage sich verändert. So kann man gut Gleichgewicht trainieren oder man lässt die Menschen einfach einmal auf einer Schnur balancieren. Oder es gibt meistens irgendwie am Boden einen Strich, den man folgen kann und ansonsten legt man eine Schnur auf, dass sie hier ein bisschen balancieren können. Also das sind so die ersten und einfachsten Dinge, wie man Gleichgewicht trainieren kann. Wie gesagt, auch auf einem Bein und mit Handbewegungen, die man hier einbauen kann, das funktioniert sehr gut. Die einfachste Kraftübung ist tatsächlich eine Kniebeuge oder, wie wir es ja schon bei dem Test hatten, aufstehen und hinsetzen. Hm. Und ja, hier kann man auch gut die Phasen verändern, also dass man sich vielleicht nicht ganz hinsetzt, sondern vorher stoppt und etwas in der Hocke bleibt, so wie man es klassisch von der Skigymnastik kennt. Genauso finde ich ein Training der Waden sehr wichtig. Hier bietet sich eine Kante von den Stufen an, können sich die Leute auch sehr gut wieder anhalten oder eben man legt eine kleine Kante auf den Boden, dass die Leute einfach gut wieder in den Überhang kommen. Ich finde insgesamt wichtig, dass sie immer eine Möglichkeit haben, sich anzuhalten, eine sichere Möglichkeit haben, sich anzuhalten. Keinen wackeligen Klappsessel, sondern wirklich was, wo man sich auch tatsächlich im Zweifelsfall abstützen kann, das nicht rutscht. Genau.
So Rumpfmuskulatur, obere Extremität, ist das was du auch deinen Klienten mitgibst und mit denen trainierst? Genau.
Vieles geht mit. Wenn man dann die Übungen erschwert und denen zum Beispiel Mineralwasserflaschen in die Hand gibt oder so ein Sixpack vom Mineralwasser in die Hand gibt. Da geht ja vieles einfach mit. Also fast alle haben ein Theraband zu Hause, dass man auch da sehr gut mit einbauen kann, wo es sofort Ganzkörperübungen werden. Und gerade für die obere Extremität, aber genauso für die untere, gerade beim Stürzen braucht man ja auch viel Schnellkraft. Und da ist eben so dieses nach vorfallen lassen und abstützen, finde ich, sehr einfach auch durchführbar.
Du hast auch gesagt, dass du mit deinen Patientinnen und Patienten übst, wieder aufzustehen. Weil das ist auch etwas, was ich ungefähr so einmal die Woche, würde ich sagen, sehe, dass jemand gestürzt ist zu Hause und aus eigener Kraft nicht mehr hochgekommen ist und dann im schlimmsten Fall stundenlang die ganze Nacht auf dem Boden gelegen hat, Erfrierungen davon getragen hat, nicht gegessen, nicht getrunken hat. Also klar, dass man versucht aufzustehen, dass man das übt aufzustehen, das hast du gesagt. Gibt es da noch irgendwie Manöver oder Mechanismen, die du da übst zum besseren Aufstehen?
Also da bin ich auch ein gebranntes Kind. Ich hatte heuer mein Jubiläum. Ich bin seit heuer 25 Jahren beim Roten Kreuz und habe das unzählige Male selber gesehen, dass die Leute wirklich stundenlang gelegen sind. Und das war für diese Menschen und auch für mich was sehr Einschneidendes, das wirklich auch zu sehen, wie das dann zu Hause auch aussieht oder wie das auch die Menschen direkt mitnimmt. Ich empfehle Ihnen da sehr, sehr dringend und rede auch mit den Angehörigen so eine Rufhilfe-Uhr. So eine Uhr, wo man dann draufdrücken kann, dass jemand Bescheid bekommt, dass die Person Hilfe braucht. Ja, natürlich gibt es dazu auch Fehlalarme, aber wenn das indiziert ist, ist es wirklich was sehr Erleichterndes für die Leute. Also solche Uhren empfehle ich schon. Und dass man irgendwie das Handy so hat, dass man es auch erreichen kann und weiß auch, wo es ist. Und es gibt ja auch zunehmend technische Hilfsmittel, dass es ja auch zum Beispiel Uhren gibt, die einen Auffall registrieren können und dass dann jemand Bescheid bekommt. Genau. Sage ich das den Menschen, dass das sein kann, dass das nicht unüblich ist, dass man hier so wie du das auch erlebst, die Leute am Boden zum Liegen kommen und berate sie dahingehend, dass sie regelmäßige Kontakte haben, dass die Kinder immer zur gleichen Uhrzeit anrufen, dass es eben hier etwas Regelmäßiges gibt, dass das bald auffällt, sollten sie Hilfe benötigen.
Ja, so
aber was hättest du so für Ideen oder was war schon hilfreich bei euch?
Ja, also die technischen Hilfsmittel, die du gerade genannt hast, die sind mir auch alle bekannt und ich kenne den Klassiker mit dem Notrufknopf, der um den Hals gehängt werden sollte, aber dann auf dem Nachttisch liegt und wenn der Sturz erfolgt ist, dass er dann nicht erreichbar ist. Nur ich hatte mich noch gefragt, also wie kann man vielleicht den Patientinnen und Patienten das Aufstehen erleichtern oder wie kann man das vielleicht noch trainieren? Aber klar, es ist natürlich einleuchtend, dass du sagst, man kann einfach diesen Vorgang immer wieder trainieren und damit natürlich auch die entsprechende Muskulatur stärken. Ne? Das ist klar.
Und eben im häuslichen Umfeld eben schauen, was ist da? Können Sie irgendwo hinkrabbeln, dass Sie das noch zur Unterstützung verwenden können?
Ja.
Genau, aber das ist so individuell und so vielfältig, diese Möglichkeiten, das ist, glaube ich, schwer zu benennen.
Ja, einverstanden. Du, lass uns nochmal zu den extrinsischen Faktoren kommen. Also du hast ja gesagt, du fährst zu deinen Patientinnen und Patienten nach Hause. Das heißt, du hast das Glück, dass du das 1:1 sehen kannst, was da los ist, welche Teppiche im Weg sind und so. Also bedeutet das, dass du dann auch mit deinen Patienten durch die Wohnung gehst und schaust, wie man das Haus sicherer machen kann, die Wohnung sicherer machen kann?
Ja, ich bitte schon die Patienten, mir mal eine Führung zu machen quasi, dass sie mir zeigen, wo sie vielleicht Hilfe brauchen, welche Abläufe wir optimieren sollten. Und das sind eben die Klassiker, Teppiche wegräumen, sehr unbeliebt bei den Menschen, aber sehr effektiv. Und Handhaltegriffe montieren, bei der Toilette zum Beispiel oder in der Dusche. Rutschfeste Unterlagen, also es gibt ja solche Anti-Rutschfolien, diese auch gezielt zu platzieren. Das habe ich als gut erlebt. Und eben dieses regelmäßige Training tatsächlich. Sie dürfen nicht aufhören. Auch wenn ich nicht mehr komme, wäre es natürlich günstig, wenn Sie weiter trainieren. Gerade wenn ich nicht mehr komme eigentlich. Genau. Und eine gute Verteilung von Hilfsmitteln. Vielfach gibt es gerade in älteren Häusern dann so Treppen. Und wenn man einen Rollator hat, dann kann man den nicht gut natürlich über Treppen mitnehmen. Und da ist ganz oft die Lösung, dass man einfach oben einen Rollator hat und unten einen Rollator hat. Mhm.
Lass uns nochmal über die Hilfsmittel sprechen. Also das Thema Handläufe und Griffe und so weiter, das ist ja eingängig. So mit den Rollatoren, da erlebe ich auch häufig sehr viel Skepsis. So eine gewisse Eitelkeit ist da auch im Hintergrund. Ich frage immer, warum möchten Sie denn keinen Rollator haben? Und ja, dann sehe ich so alt aus, ist dann die Antwort manchmal. Wann ist der Zeitpunkt, wann du mit deinen Patienten über einen Rollator sprichst? Wenn du sagst, sie brauchen unbedingt einen Rollator oder einen Gehstock oder was weiß ich als Hilfsmittel? Erstens, und wie überzeugst du deine Patientinnen und Patienten?
Sie merken das ganz oft, dass das sinnvoll und hilfreich ist in mehrerlei Ebene, weil es ja nicht nur ein Gehhilfsmittel ist, sondern auch ein Sessel. Man kann sich da ja auch gut hinsetzen einmal unterwegs und mit der Nachbarin tratschen. Und man kann auch Einkäufe sehr gut darauf verstauen. Einfach Dinge, die man mitnehmen möchte. Also ich hatte einen Klienten, den ich zu Hause betreut habe, der die Hundeleckerlis für den Nachbarhund auf den Rollator gegeben hat. Und das hat sehr gut geklappt. Er hat sich dann hingesetzt und diesem Hund seine Leckerlis gegeben. Und damit war der Rollator auch sein Freund, weil da konnte er wieder dorthin gehen. Okay. Genau, aber es hat tatsächlich eher praktische Gründe als Gründe der Gangsicherheit, weil es einfach gerade zum Einkaufen super praktisch ist. Die können wieder ihr Mineralwasser selber kaufen. Da müssen nicht die Kinder fahren. Es ist schon, finde ich schon gut. Ja.
Wann ist so der Punkt gekommen, also aus deiner Sicht, aus physiotherapeutischer Sicht, dass du beginnst, darüber zu sprechen oder das zu empfehlen?
Das kann ich jetzt konkret gar nicht festmachen. Ich mache es eher früher. Und ich versuche auch, oft fahren die ja dann noch auf Reha, also auf Kur, oder besuchen auch einmal Verwandte, die schon einen Rollator haben, und ich sage ihnen dann, probieren Sie es doch einmal. Mhm. Probieren Sie es doch einmal. Wenn Ihre Schwester einen Rollator hat, gehen Sie doch selber einmal damit eine Runde und versuchen es, ob Ihnen das nicht auch gefallen könnte. Mhm. Und häufig ist es tatsächlich so, dass Sie dann erst von einem Krankenhausaufenthalt mit Rollator nach Hause kommen, weil sie es eben dort dann einmal versucht haben und den gleich nicht mehr hergegeben haben, weil sie ihn einmal als praktisch empfunden haben.
Das erlebe ich auch so, dass aus Krankenhausaufenthalten das mit zurückkommt. Häufig denke ich, dass das zu spät ist, also dass das auch so ein Zeitpunkt ist, wo schon vielleicht was passiert ist. Und ja, ansonsten, so wenn ich die Patientin sehe, wenn sie zu mir ins Untersuchungszimmer zum Beispiel kommen und ich immer so denke, oh, das sieht ganz schön wackelig aus, dann, das ist eigentlich immer das Begrüßungswort, das ich dann an die Leute richte, dass ich sage, Mensch, da müssen wir was machen, ich habe Angst, dass sie stürzen. Und das Argument mit dem Hinsetzen und mit dem Einkaufen und dass man das als Hilfsmittel benutzen kann, wenn man sich unterhält zum Beispiel, das bringe ich auch immer. Also das zieht auch immer ganz gut. Ne? Gibt es aus deiner Sicht eigentlich, aus physiotherapeutischer Sicht eigentlich Argumente, wo du sagst, ein Rollator ist nicht so geeignet und du würdest dann eher zu, weiß ich, Nordic Walking Stöcken oder einem Gehstock oder so raten?
Ich würde das im häuslichen Umfeld auch festmachen wollen. Wenn da von jedem Raum zu jedem Raum, wie es in alten Bauernhäusern, also zumindest in Österreich immer wieder ist, überall eine kleine Stufe ist, dann finde ich, ist dieser Rollator nicht sehr hilfreich. Dann würde ich eher einen Stock empfehlen wollen und der Rollator würde erfahrungsgemäß auch wenig Akzeptanz finden. Draußen wieder, wenn der Patient spazieren gehen möchte, würde ich ihm dann natürlich eher trotzdem einen Rollator empfehlen wollen, damit er einfach besser Strecken gehen kann. Also wenn ich der Patient oder er sage, dann meine ich natürlich immer er und sie und auch Patientinnen. Genau, beim Strecken gehen würde ich trotzdem einen Rollator empfehlen, auch wenn es innerhäuslich vielleicht nicht gut funktioniert. Aber eben zum Einkaufen oder auch beim Arztbesuch ist dann doch der Rollator sicher das Mittel der Wahl für mein Empfinden. Ja.
Da bin ich deiner Meinung.
Aber danke, dass du das empfiehlst. Ich finde das sehr gut. Ich finde, das sollte öfter von Ärzten empfohlen werden.
Ja, also wie gesagt, ich habe ja ein großes Interesse daran, dass es da nicht zu Stürzen kommt oder so. Aber ja, ich stoße schon auch regelmäßig auf Ablehnung des Patienten, der Patientin. Die Angehörigen sind meistens auf meiner Seite und sagen, ja, das haben wir auch schon besprochen, haben schon überlegt und wir waren auch schon im Sanitätshaus und wir haben uns schon verschiedene Modelle angeguckt. Es gibt ja wirklich tolle Modelle. Aber bei manchen Leuten funktioniert es auch super, ne? Also dass die auch sofort das als wichtige Hilfestellung ansehen. Letzten Punkt. Ich finde es ganz wichtig, das auch nochmal zu erwähnen, was du am Anfang gesagt hast, dass das einfach auch von verschiedenen Faktoren abhängt. Zum Beispiel mit der vernünftigen Brillenversorgung oder mit der vernünftigen Hörgerätsversorgung. Das ist einfach interdisziplinär. Da muss man schauen, dass alle Beteiligten da irgendwie ihren Teil zu beitragen. Ich finde, wenn man jetzt nochmal über Ernährung spricht und Flüssigkeitshaushalt, das finde ich auch nochmal wichtig zu erwähnen. Blutzucker, genau. Solche Dinge sind ja auch nicht trivial und führen auch häufiger mal dazu, dass es zu einer Synkope kommt oder zu einem Sturz kommt. Das rundet vielleicht das Bild jetzt nochmal ab, aber gehört natürlich jetzt nicht primär zu den physiotherapeutischen Aspekten. Aber ich denke, solche...
Sturz ist überhaupt ein sehr großes und ein sehr interdisziplinäres Thema. Eben, wir haben jetzt gerade die Diätologie angesprochen. Ergotherapeuten machen auch sehr viel und sehr effektive Sachen, was Sturzprävention betrifft. Die Hausärzte muss man auch immer mit ins Boot holen. Man weiß ja auch, dass die medikamentöse Versorgung da viel hineinspielt. Und ganz, ganz wichtig, ein zentraler Faktor gerade im Krankenhaus, weil das die einzigen sind, die auch am Patienten in der Nacht sind, ist ja die Pflege. Also die sind ja auch ganz, ganz hervorragend, was sturzpräventive Maßnahmen betrifft, mit den Matten und keine Ahnung, was da alles für Systeme da sind. Also das ist ein großes interdisziplinäres Thema, wo wir viel gemeinsam erreichen können, finde ich.
Dankeschön, liebe Lisa. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Es ist ein Riesenthema, wie du es gesagt hast. Ich glaube, da kann man viel Gutes tun, indem man einfach verhindert, dass es zu Stürzen kommt, dass es zu Frakturen und Verletzungen kommt. Und eine Sache, die wir da noch gar nicht angesprochen haben, die mir jetzt gerade noch einfällt, ist das Thema Angst. Weil meine Erfahrung ist, wenn es einmal zu einem gravierenden Sturz gekommen ist, dann verändert sich einfach auch die Haltung zum Laufen und das Selbstbewusstsein geht verloren. Und das bedeutet, dass einfach auch eine phobische Komponente dazukommt. Das Beste, was wir machen können, ist einfach zu verhindern, dass es überhaupt jemals zu einem Sturz kommt. Also das so weit wie möglich nach hinten zu verschieben auf jeden Fall. Vielen Dank, dass wir sprechen konnten darüber, über dieses Thema, Lisa. Und ich freue mich schon auf die nächste Folge mit dir.
Danke.
Tschüss.
Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast und unser Gast gewesen bist. Wir hoffen sehr, dass dir dieser Beitrag gefallen hat und du etwas für deinen klinischen Alltag mitnehmen konntest. Wenn dem so sein sollte, dann freuen wir uns sehr über eine positive Bewertung bei Apple Podcasts. Falls du Lust hast mitzumachen und es einen Themenbereich gibt, in dem du dich besonders gut auskennst, dann melde dich doch gerne unter kontakt@klinisch-relevant.de. Gleiches gilt, wenn du Themenvorschläge oder konstruktive Kritik für uns hast. An dieser Stelle auch der Hinweis auf unseren Newsletter, den du unter www.klinisch-relevant.de abonnieren kannst und der dich immer auf dem Laufenden hält. Wenn du dich für unseren Newsletter einträgst, bekommst du einen 5-Euro-Gutschein, mit dem du in unserer Fortbildungsakademie einkaufen kannst. Wir wünschen dir jetzt bis zum nächsten Mal eine gute Zeit und freuen uns, wenn du bald wieder einschaltest. Pass auf dich auf, bleib gesund, bis zum nächsten Mal. Ciao.